SWR Aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
Dürfen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter tariflich schlechter bezahlt werden als die Stammbelegschaft? Eine Frage, die es vermutlich schon so lange gibt wie das Konzept Leiharbeit selbst. Eine Leiharbeitnehmerin aus Bayern wollte es jetzt wissen und hat sich in den vergangenen Jahren durch alle Instanzen geklagt. Heute hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Ann-Kathrin Jeske aus der ARD-Rechtsredaktion war bei der Urteilsverkündung dabei.
Es ist eine Niederlage für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in Deutschland. Vor dem Bundesarbeitsgericht scheiterte eine Leiharbeiterin aus Bayern heute mit einer Klage auf mehr Lohn. Sie hatte angeprangert, als Leiharbeiterin deutlich weniger Geld bekommen zu haben als die Stammbeschäftigten des Modeunternehmens H&M, bei dem sie mehrere Monate eingesetzt war. Rudolf Buschmann, Anwalt vom DGB Rechtsschutz.
Das ist ein ganz klassischer Fall in der Leiharbeit. Die Klägerin wurde vergütet nach dem Tarifvertrag der Leiharbeit. Der war auf sehr, sehr niedrigem Niveau, zuerst 9 Euro, während in dem Einsatzbetrieb, in dem sie arbeitete, über 13 Euro verdient worden wäre. Diese Differenz ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deswegen haben wir das geltend gemacht, aber wir hatten heute leider keinen Erfolg.
Aus Sicht des DGB Rechtsschutz verstieß die geringere Bezahlung gegen den sogenannten Equal Pay Grundsatz, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Diese Regel gilt nach Europarecht auch in der Leiharbeit. Die Frau hatte deshalb versucht, den Lohnunterschied von mehr als 4 Euro einzuklagen. Doch ohne Erfolg. Denn das Bundesarbeitsgericht erklärte, vom Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit darf in der Leiharbeit abgewichen werden. Und zwar dann, wenn dieser schlechtere Lohn in einem Tarifvertrag geregelt ist. So sieht es eine Lücke im Europarecht vor, die Deutschland nutzt. Und das war auch hier der Fall. Das Leiharbeitsunternehmen muss der Frau aus Bayern deshalb nur den Tariflohn von etwa 9 Euro zahlen und nicht das, was die Stammbeschäftigten bei H&M bekamen, so der Richter am Bundesarbeitsgericht Rüdiger Link.
Die beklagte Arbeitgeberin war daher nur verpflichtet, die tarifliche Vergütung zu zahlen. Ansprüche auf ein sogenanntes Equal Pay, das heißt auf ein Entgelt in Höhe des Verdienstes vergleichbarer Stammarbeitnehmer beim Entleiher, sind hierdurch wirksam ausgeschlossen worden.
Bei ihrer Entscheidung mussten die Richterinnen und Richter heute auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs berücksichtigen. Der hatte gesagt, dass Leihbeschäftigte zwar schlechter bezahlt werden dürfen, aber nur, wenn sie dafür einen Ausgleich bekommen, also beispielsweise deutlich mehr Urlaub. Das Bundesarbeitsgericht musste vor allem klären, ob Leihbeschäftigte in Deutschland diesen Ausgleich schon bekommen. Ja, sagten die Richterinnen und Richter. Anders als in anderen EU-Ländern werden Leiharbeiter in Deutschland nämlich in der Zeit zwischen zwei Arbeitseinsätzen bezahlt, also auch wenn sie frei haben. Diese Bezahlung in einsatzfreien Zeiten sei genug, um den schlechteren Lohn auszugleichen. Die Entscheidung wirkt deshalb über den Einzelfall hinaus. Andere Leihbeschäftigte dürften nun ebenso schlechte Chancen haben, einen höheren Lohn einzuklagen. Durchschnittlich verdienen Leihbeschäftigte monatlich aktuell 600 Euro weniger als Stammbeschäftigte. Der Interessenverband der Zeitarbeitsunternehmen IGZ begrüßte heute das Urteil und erklärte, weiter auf Tarifverträge zu setzen.
Ann-Kathrin Jeske über das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt zu Leiharbeit. Man hat irgendwie das Gefühl, man bietet gegen sich selbst. Es macht keinen Sinn, ein weiteres Angebot rauszulegen. Das hat heute Martin Seiler, Personalvorstand der Bahn, gesagt. Klingt nach sehr viel Frust im Tarifkonflikt mit der Bahngewerkschaft EVG. Sie hatte das verbesserte Lohnangebot der Bahn zuvor abgelehnt. Damit stehen die Zeichen auf Konfrontation und auf neuen Warnstreiks bei der Bahn. Meine Kollegin Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion verfolgt den Tarifkonflikt und hat heute auch bei der Pressekonferenz der Bahngewerkschaft EVG zugehört. Wie kam es denn jetzt zu dieser Eskalation?
Offenbar ziemlich überraschend. Die Verhandlungsführer der Bahngewerkschaft EVG hatten anscheinend nicht damit gerechnet, dass die Bahn die Verhandlungen mehr oder weniger abbricht und die Bahndelegation tatsächlich abreist. Beide Konfliktparteien waren in Fulda in einem Hotel. Dort sollten heute neue Verhandlungen über das vorgelegte Angebot stattfinden, innerhalb der laufenden vierten Tarifrunde. Die EVG hatte bis gestern Abend Zeit, das Angebot umfassend zu prüfen und ist eben zu dem Schluss gekommen, es nicht anzunehmen. Verhandeln wollte sie heute aber trotzdem ist wohl fest davon ausgegangen, dass man über Verbesserungen diskutieren kann. Das wollte die Bahn aber nicht mitmachen. Die will jetzt die Situation bewerten und dann in den entsprechenden Gremien über das weitere Vorgehen beraten. In der Pressekonferenz der EVG hieß es dann vorhin boshaft auch, vielleicht will ja jetzt der Arbeitgeber in den Streik treten, weil die wirklich so knallauffall abgereist sind. Dabei ist es natürlich andersrum. Die EVG bereitet jetzt neue Warnstreiks vor.
Das Angebot, das die Bahn vergangene Woche vorgelegt hat, das klang ja eigentlich nicht so ganz schlecht. Warum geht die Bahngewerkschaft nicht darauf ein?
Die Bahn hat ja eine Staffelung der Lohnerhöhung nach Einkommen vorgeschlagen. Also die unteren Einkommensgruppen sollen 12% mehr Lohn bekommen, die höheren 8% und das in zwei Schritten ab Dezember. Das hört sich erstmal viel an, aber laut EVG bedeutet das im ersten Schritt nicht mal 5% mehr für die ersten 12 Monate Laufzeit. Und weil die Inflation ja immer noch bei 6% liegt, hätten wir es hier mit einem Reallohnverlust zu tun. Sie beharrt also auf ihrer Forderung nach einem Mindestbetrag, den jede oder jeder Beschäftigte im Unternehmen bekommen soll. Das scheint jetzt der neue Zankapfel zu sein, eben dieser Mindestsockel. Die ebenfalls im Angebot eingeplante Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro, die hat die EVG bei ihren Berechnungen allerdings nicht berücksichtigt.
Für die Bahn sind Verhandlungen jetzt erstmal vom Tisch, weil sie aus Sicht des Konzerns keinen Sinn machen, solange sich die Gewerkschaft, Zitat, keinen Millimeter bewegt. Die Gewerkschaft wiederum hat neue Streiks angedroht. Das klingt ziemlich festgefahren.
Ja, und das, nachdem es doch eigentlich letzte Woche so ausgesehen hatte, als sei dieses Angebot jetzt der Durchbruch und der Tarifkonflikt fast gelöst. Die EVG, die will ja auch weiter verhandeln, das hat sie jetzt heute deutlich gemacht. Die Bahn solle zurück an den Verhandlungstisch kommen, nur dort könne eine Lösung gefunden werden. Wenn das aber nicht passiert, und das sieht momentan auch nicht danach aus, dann könnten ab Montag schon Streiks bei der Bahn anstehen. Das Wochenende hat die Gewerkschaft wegen des 25. Jahrestages des Zugunglücks von Eschede für Streiks ausgeschlossen, aber man suche jetzt nach einem passenden Termin. Auf mich wirkt das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen so, als ob zwei Kinder im Sandkasten streiten und sich gegenseitig mit Sand bewerfen und der Sand landet dann aber auf dem Kopf eines dritten Kindes, das mit diesem Streit rein gar nichts zu tun hat. Die Fahrgäste sind dann wieder die Leidtragenden.
Einschätzung von meiner Kollegin Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist im Mai gefallen, aber nicht so stark wie sonst im Frühjahr oft üblich, sondern nur leicht auf 5,5%. Die Gründe liegen auf der Hand: schwache Konjunktur, Fachkräftemangel, die Unternehmen halten an ihren Beschäftigten fest. Daniel Terzenbach, Vorstand bei der Bundesagentur für Arbeit, fasst die Lage auf dem Arbeitsmarkt so zusammen.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben abgenommen, für einen Mai aber weniger als üblich. Das Wachstum der Beschäftigung hält weiter an, verliert aber an Schwung. Damit bleibt die Frühjahrsbelebung in diesem Jahr weiter verhalten. Der Arbeitsmarkt insgesamt ist trotz schwacher Konjunktur beständig.
Daniel Terzenbach von der Bundesagentur für Arbeit. Und gesunken ist auch die Inflation im Monat Mai, und zwar nicht nur leicht, sondern doch sehr deutlich. Die Inflationsrate liegt jetzt bei 6,1%. Im April waren es noch 7,2%. Das heißt, alles, was wir zum täglichen Leben brauchen, ist im Schnitt immer noch gut 6% teurer als im Mai vor einem Jahr. Aber immerhin, die Teuerung schwächt sich ab. Daniel Bauer aus dem AD Börsenstudio. Was sind denn die Gründe für den Rückgang?
Laut dem Statistischen Bundesamt liegt das vor allem daran, dass Energie im Moment kaum noch teurer wird. Grund dafür sind unter anderem die Energiepreisbremsen für Gas und Strom von der Bundesregierung. Außerdem macht sich auch das 49-Euro-Ticket bemerkbar bei der Inflation, weil zum Beispiel Berufspendler inzwischen weniger für Bus- und Bahnfahrten bezahlen müssen. Und auch die Lebensmittelpreise sind im Mai nicht mehr ganz so stark gestiegen wie noch in den Monaten davor. Allerdings muss man gerade bei den Lebensmitteln hier auch relativieren. Innerhalb eines Jahres sind die immerhin noch um 15% teurer geworden.
Daniel Bauer über die Hintergründe der gesunkenen Inflationsrate. Finanzexperten waren heute überrascht über den deutlichen Rückgang. Sie hatten mit weniger gerechnet. Die positiven Reaktionen an den Aktienmärkten blieben heute aber aus.
Nach einem leichten Plus nach Handelsstart geriet der DAX am Nachmittag unter Druck, entfernte sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Wegen der bevorstehenden Abstimmung über den US-Schuldenkompromiss im Kongress warteten viele Anleger lieber ab. Sorgen bereiten zudem erneut schwache Konjunkturdaten aus China. Das belastete die internationalen Börsen. Zum Handelsende stand der deutsche Aktienindex bei 15.665 Punkten, ein Minus von über 1,5%. H2 Heidi Radwilas, ARD Börsenstudio Frankfurt.